Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämmling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
So, und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Update mit Miku, der sitzt in Lorient, ne?
Der sitzt in Lorient, genau, da sitzt er.
Also nicht, Boot. Nicht im Orient. Ich habe lustigerweise im Eifer des Gefechtes bei dem letzten Update geschrieben, Lorient mit Apostroph. Und da hat auch einer zurecht geschrieben, ein aufmerksamer Leser, ob du im Orient sitzt. Ich habe es dann rausgenommen. Vielen Dank an den Hinweis, den wir immer gerne sehen. Und im Off hört man auch schon Carsten Kämmling, der jetzt wieder in Hamburg zu Hause ist.
Richtig, bin aber hier.
Und der du musst Abbuße tun. Raus, der am Montagabend war oder am Dienstagabend beim letzten Update praktisch aus der Autobahn nach 15 Stunden Fahrt mit Hänger und Container von Le Sable de Logne in sein ausgebautes Studio gesprungen ist, also aus dem Auto raus, vor den Rechner. Und du hast was gemacht?
Ah, du hast meine Ausrede schon vorweggenommen, ist geil. 15 Stunden hätte ich jetzt gejammert und ich wäre begeistert ein bisschen umnachtet. Naja, ich hab Nicolas Vin die 11th Hour zugesprochen, aber ich meine, der sitzt ja nun, das kann man eigentlich verwechseln, ist ja Holzi im BRB und der sitzt auf, weil das ja die beiden großen Kontrahenten beim Ocean Race waren von Malizia, also Holz im BRB und 11th Hour. Und 11th Hour ist natürlich Sebastian Simon. Und naja, habe ich
dann gekriegt. Dann haben wir den Fehler geklärt. Ich habe zum Einstieg, bevor wir loslegen und in die Details gehen, ich habe eine schöne Geschichte. Gestern Abend habe ich einen Anruf bekommen und soll auch das Lob an euch weitergeben für diesen tollen, tollen Podcast. Ich nenne den Namen zum Ende, obwohl er es nicht will. Und ich sage euch warum. Derjenige hat gesagt, er findet das so toll, die hören das immer. Und er ist selber in dem Bereich als Unternehmer tätig, im Bereich Segeln. Und ob er denn was bezahlen könne dafür. Dann sage ich so, was willst du denn machen? Eine Werbefläche, die ist A schon weg und B macht für dich keinen Sinn, weil du bist regional tätig und es hat einer in Bayern davon, wenn er dich hört. Nee. Das wäre so gut, dass er vorschlagen würde, dass doch alle Hörer was zahlen können. 5 Euro pro Folge. Und auch freiwillig. Dann sage ich so, du, hör den einfach. Und aber hilft euch das denn was, wenn ich es höre? Ich sage ja. Und auch an alle anderen Hörer, hört uns, abonniert uns, sagt uns weiter. Und dann hat er gesagt, ja, aber bloß nicht meinen Namen nennen. Ich fand den Vorschlag aber so süß, dass ich sage, doch, es war Sven Kreier, Frogsail Schleswig. Vielen Dank, Sven. Jetzt haben wir Werbung gemacht, umsonst. Und ich habe gesagt, hör den Podcast morgen, dein Name wird fallen. Und er sagt, nein, mach's nicht. Also nochmal, Sven Kreier von Frogsails in Schleswig. Der Mann der ersten Stunde bei Segelreporter, glaube ich. Ne?
Wollte ich gerade sagen, ist ja auch eine schöne Möglichkeit, ein Segelreporter-Abo abzuschließen. Aber es hat Sven sowieso.
Genau.
Insofern für weitere News.
Hat das hilft natürlich
schon. Genau, eben, also, eben. Verdient. Wer uns unterstützen möchte, kann natürlich den Podcast abonnieren und natürlich Abo bei Segelreporter abschließen.
Davon leben wir.
Und jetzt kommt, warum sich das lohnt. Der neue Tracker ist online, 11 Uhr, glaube ich, ne? Oder 10 Uhr habe ich gelesen. Das ist ein bisschen, die App ist immer ein bisschen hinterher. Ja. Neues Ranking. Carsten, sag du mal was. Was geht da gerade ab?
Ja, ziemlich wild durcheinander. Ich finde das ja spannend bei dieser gesamten Vendée-Globe. Immer neue Phasen finden wir wieder, die sich natürlich auch ähneln über all die Jahre. Und naja, am Anfang war die totale Flautenphase, dann gab's richtig Hack, wo wir auch schon die ersten Schäden vermelden. Da kommen wir später eben noch zu. Und brutalste Videos, wie die mit Vollgas, habe ich jetzt 35 Knoten, habe ich, glaube ich, von Bernd Boris eben noch gehört aktuell. Naja, und jetzt ist bei der Passage von Madeira, geht das jetzt schon so los mit, ich habe unter einer Wolke festgehangen und also plötzlich fährt einer los, dann bleibt wieder einer stehen. Also das ist dann eher, auf dem Tracker sieht das zwar stabil aus, diese Windgeschichten, aber die sind es nicht. Also es gibt dann diese Wetterzellen, die werden uns jetzt auch bei der Annäherung an Äquator, an die Doldrums-Flautenzone noch häufiger beschäftigen, die sogenannten Squalls, ob das jetzt schon richtige Squalls ist, das sind ja nachher dann so Regenwolken, das wird jetzt so nicht so sein, aber wie gesagt, die Jungs und Mädels fahren da, darf ich wählen, Mädels da? Letztes hat man ja gesagt, Mädels darf man nicht mehr sagen.
Nein, darfst du nicht.
Jungs und darf Frauen. Man auch nicht.
Genau. Frauen, ja.
Männer und Frauen.
Männer und Frauen, die fahren halt teilweise in diese Flautenlöcher rein und hängen unter einer Wolke fest. Ganz aktuell einer, der uns ja schon lange beschäftigt hat, Sam Gutschalt, der ein sensationelles Rennen fährt, zumindest die Anfangsphase, wie ich finde. Der ist bei Madeira auch unter den Top 3 vorbeigefahren und dann sagt er, okay, 25 Minuten unter einer Wolke festgehangen. Naja, und hat da ziemlich viel verloren, obwohl er in der Spitzenposition war, ist jetzt immer noch auf Platz 6, aber ist nicht dramatisch.
Er macht das und nur, Carsten, aus einem Grund, damit du endlich, ja. Endlich sagst du der und nicht mehr die Sam Gutschalt, ne?
Die Sam Gutschalt, genau. Ja, also genau. Den Fehler hatte der schon aufbereitet. Ja, reibt mir nur gerne alles unter die Nase.
Ja, die kommen immer wieder auf den Tisch. Rede. Immer wieder auf den Tisch.
Ich musste mir übrigens mit Miko unter Gewaltandrohung unseren eigenen Podcast anhören in Les Hables. Ich habe gesagt, ich höre keinen Podcast. Und dann merke ich, was ich da so rede. Und das ist vielleicht gar nicht so gut. Aber das ist einfach angemacht auf der 20-minütigen Fahrt zu unserem Airbnb da damals. Nein, das nur so als Nebengeschichte. Jetzt weiß ich da und bin manchmal ein bisschen deutlicher gehemmt und ja, müsst ihr mir ein bisschen nachsagen.
Lass ein Abo da, wenn du es hörst. Ne?
Genau. Aber ich soll doch erzählen, wo es jetzt hier drum geht. Genau. Also, aber das ist im Grunde die Phase. Also manche bleiben plötzlich stehen, manche nicht. Es ist viel variabler geworden, der Wind. Und das hat ganz spannend war die Passage eben von Madeira. Ich habe mein letztes Update noch, ich muss gleich nochmal dran basteln an dem heutigen Update vom vergangenen Tag. Das hatte so aufgehört, dass Richomme plötzlich total tief gefahren ist, also deutlich besseren VMG hatte, also auf das nächste Zielpunkt quasi zu, scheint, als sah so aus, ob er wie eine größeres Segel oder ein anderes Segel bei richtig harten Druck gesetzt hatte als die beiden, ja ich glaube Gutschalt und Darlene auch nehmen, also hatte sehr viel Meilen gut gemacht, aber ich sah schon so, als ob der auf der anderen Seite von Madeira vorbeifahren wollte, aber dann hat er doch nochmal diesen Schlenker gekriegt, im letzten Moment, so sieht es irgendwie aus, als ob er angetäuscht hatte, seine beiden Jungs, also kann man das hier aus der Entfernung vielleicht interpretieren, ist dann doch irgendwie hochgefahren, hat deutlich verloren dabei, musste also quasi in Louvre doch an Madeira vorbei, hat viel Meter verloren, dann sind sie zu dritt wieder rumgefahren. Naja, und dann wurde es wirklich kompliziert. Einige haben gehalst, versuchten im Druck zu bleiben und Richomme hat das Ding aber durchgezogen und liegt jetzt auch gut in Führung. Großer Verlierer, habe ich erst gedacht, war Lundven, ach, hatten wir es schon wieder, ich vergesse es, Nicolas Lundven.
Es gibt eine zweite Variante. Nicht nur Lundven, sondern Lünven.
Lünven, noch besser.
Gesagt.
Lünven. Das hört sich auf
Französisch. Aber nicht Lünven, Lünven oder Lünven.
Okay, wir machen es anders, da wir ja immer der Chinese sagen, sagen wir einfach der Bretone, okay?
Ja, gut.
Nico, der Bretone. Also Bretonen hast du wirklich einige da im Feld, ne?
Nico, der Bretone.
Ja, wir kennen keinen. Aber Lünven war doch der auf 11th Hour da quasi. Ach nein, gar nicht, Holzimperium. Oh. Sehr witzig. Also okay, der Kollege ist ja nun richtig, haben wir auch drüber berichtet, da nach Westen abgedreht und wir haben schon, wow, wie sieht das aus und was macht er da? Und ja, wie schon gesagt, es war ja nur ein Tracker-Thema, dass er quasi plötzlich auf dem letzten Platz da fast geführt wurde. Und wäre tatsächlich auf seinem Kurs Richtung Süden auf Platz 4 wirklich rausgekommen und dann ist es aber kurz vorher, hat gerade bei Boris irgendwie passiert, ist er komplett stehen geblieben. Ich habe schon nach News gesucht, sag mal, was ist da passiert, gekentert, Segel weg oder nee, also da wurde jetzt nichts drüber, da hat er bestimmt 20, 30 Meilen verloren und der muss auch irgendwo unter so einer Wolke gehangen haben. Ist dann, naja, war dann irgendwie was so ja, knapp noch irgendwie in den Top 10, aber hat richtig, richtig verloren und ist seitdem aber ja ballert er also jetzt an der Ostseite von Madeira vorbei, hat 2-3 Halsen gefahren und wird jetzt gerade auf dem zweiten, na eben wurde auf dem zweiten Platz geführt.
Ja, zweiter Platz, 18 Meilen hinten.
Genau. Ich habe gerade
nicht. Der ist, glaube ich, auch am ausgeruhtesten von allen, weil in dieser Phase oben unterhalb von Finisterre, wo die alle halsen mussten wie die Blöden, ist der, wenn du den Track anguckst, als der ist er erstmal nach Westen gesammelt und dann ist er wirklich praktisch gerade runter, der hat an Bord gesessen, hat Speed gemacht. Der hat ja auch einen Speed-Rekord jetzt gebrochen, ne?
Wollte ich gerade sagen, ausgeruht im Sinne von Manöver, da hast du recht, sicherlich recht.
Ja, das meinte ich.
Genau, ich weiß. Aber wenn man seine Kurve sieht, mit Speed, den er da drüben gemacht hat, also das geht ja ein Durchschnittsspeed von über 22 Knoten, während der nächstbeste zu der Zeit bei 19 Knoten lag, ne? Und ich meine, Boris war ja auch, der war der Zweitbeste die ganze Zeit. In dieser Phase ist er also richtig, hat richtig Spaß gemacht, dazu zu sehen, sag ich mal, wie er dann auch aufholt und durch das Feld ballert. Aber Lunevin ist da natürlich, hat da Vollgas gegeben und aber da ist ja alles, also der macht mir richtig Spaß, der Junge. Und liegt jetzt eben im Grunde auch, also er hat sich auch von diesem Generve vor Madeira da nicht abschrecken lassen. Das ist ja eigentlich die größte Kunst so eines, im Regatta-Segeln. Du hast Rückschläge, hast richtig krasse Rückschläge und dann aber abhaken und nicht mit hadern und dann einfach weitermachen, was geht. Und da hat er jetzt echt ein paar gute Böen erwischt. Man muss einfach so sagen, es ist ja manchmal auch so ein bisschen Glückssache einfach dabei. Wer jetzt quasi eine Wolke erwischt oder nicht so. Und diese Phase scheint jetzt gerade zu sein.
Ich will mal ganz kurz noch was dazwischen sagen. Und zwar gerade was die allgemeine Situation anbelangt, das hat Richomme sehr, sehr gut beschrieben. Mhm. Meines Erachtens nach mit einem einzigen Satz hat gesagt, ich dachte eigentlich, ich kann hier so einfach Segel setzen, Kurs einstellen und los geht's, weil es ja eine Weltumsegelung ist und was Langes. Und er vergleicht es jetzt mit einer Figaro-Regatta. So stimmt, nah hängen die aufeinander drauf, so sehr müssen die auf den anderen achten, so sehr muss jeder kleine Winddreher tatsächlich auch mitgenommen werden. Also das meint er damit und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz bezeichnend so irgendwie, weil gerade diese Figaro-Regatten gelten ja als so ziemlich das strategisch und taktisch Schwierigste, was auf See zu segeln ist und das vergleicht er jetzt eben mit der Vendée Globe. Nicht schlecht.
Ja, das ist ein guter Vergleich. Ich bin schon fast immer genervt, weil dieser Vergleich kommt ständig, wenn irgendwelche Boote zusammen sind, aber du hast so völlig recht, das ist genau, und die bezeichnen damit eben genau diese Phase, wo sie fast schon in Sichtweite segeln, das ist jetzt nur teilweise ja der Fall, und eben genau jeden Winddreher ausnutzen und dann eben auch nicht schlafen. Ne? Also Figaro ist ja, glaube ich, das ist das brutalste Rennen der Welt. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es so viele Hörer kennen, die segeln ja auf Einheitsjachten. Wie viel machen denn mal mit? So 34, 35, glaube ich.
Zuletzt bei der Solitär sind es dann auch
da. Bei der Solitär, ne? Ich glaube, zuletzt war das so in dem Bereich. Vielleicht sind es auch über 40, ja. Aber jedenfalls fahren die dann in dem Bereich, wo die, das ist ja eben nicht eine Weltumsegelung mit 80 Tagen oder so, sondern ja, das sind dann in Etappen und die sind eben, dauern vielleicht eine Woche oder weniger und da hast du gar keine Zeit zu schlafen. Du bist also nur am Checken und Tracken und Wetterfiles runterladen, was auch immer sie da dürfen. Und das ist genau eben diese Phase und damit Vergleich. Ja, das finde ich perfekt, guter Vergleich.
Wie die letzten Tage waren, habe ich gestern Abend ganz schön in einem Video von meinem Videofavoriten Conrad Coleman gesehen. Das war eine sehr lustige Formulierung. Der hat erzählt, er fuhr neben Jean Le Cam in Sichtweite, wo du Sichtweite sagst. Und dann hat er das mal erklärt. Er hat vorher einen Segelwechsel gemacht, was ja wirklich eine Stunde dauert, was ja super anstrengend ist. Und dann ist er gerade fertig und geht irgendwie nach unten, ist total schwitzig und sagt, war total kaputt. Und dann sehe ich, dass Jean Le Cam mit dem anderen Segel ihm davonfährt. Und dann hat er gesagt, hat sich der Wind wieder irgendwie verändert. Er hat gesagt, gut, dann muss ich wieder ein anderes Segel setzen. Und er hat gesagt, also er macht jetzt nicht mehr not perfection, progression, sagt er. Sehr cool. Also er will einfach nur, das ist sehr cool. Und der hat gerade auch eine neue Meldung, habe ich gelesen, sein Team hat gepostet. Ich meine, so ein kleiner Fehler, wo man denkt so, oh, wenn das kaputt ist, ist richtig doof. Dessen Watermaker spinnt, der macht kein Wasser, sondern Blasen, wie so ein Schaumbad. Und der versucht das jetzt irgendwie hinzukriegen. Und da bin ich eigentlich wieder tolle Überleitung, muss man sagen.
Okay. Nee, warte mal.
Achso, nee, zu den Problemen wollte ich hinkommen.
Achso, gut, ja.
Wir haben ja einige Boote mit Problemen, also ich habe schon irgendwie gedacht...
Ja, so, trotzdem, also doch okay. Falsch. Weil ich gerade, ich hatte ich auch Coleman, und nochmal zum Thema Coleman, das erklärte jetzt vielleicht, weil ich hab gedacht, Mensch, der hat ja auch echt ein tolles Rennen gesehen, abgesehen von diesem sensationellen Start eine Stunde später, und wo er dann plötzlich Erster war, das war natürlich eher Glück, aber der war ja auch die ganze Zeit dann irgendwie bester Nicht-Foiler. Und jetzt segelte er aber, ich weiß gar nicht, hat er da auch was so, als Einziger, ich meine, das selbst als ich nicht Offshore-Profi, sagen wir mal, ist das mal vorsichtig auszudrücken, verstehe, dass in Lee, einer Insel wie Madeira, Flaute herrscht, weil es ist ja Abdeckung, und er ist jetzt im Moment der Einzige, der da in Lee vorbeifährt. Vielleicht hat es ja damit zu tun, dass er versucht, seinen Watermaker zu reparieren oder so. Ich meine, das ist jetzt kein Spaß oder so, ne? Also das ist ja wirklich, und hat gerade zu Le Cam echt krass verloren, und ja, vielleicht ist das wirklich die Erklärung. Ich habe schon gedacht, was macht er? Der weiß das ja nun auch. Aber manchmal stecken eben solche Geschichten ja hinter irgendwelchen Sachen am Tracker, die man vielleicht sieht. Das ist nicht nur alles Taktik, sondern eben solche Sachen.
Okay, jetzt darfst du weitermachen. Kann ich jetzt mal eine super Überleitung machen?
Ja,
mach. Wir vergessen, was du gesagt hast. Ich war bei Conrad Coleman, und der ist ja nicht der einzige Problem, sondern wir hatten ja schon jetzt die letzten, also gestern habe ich schon so gedacht, das ist schon ein kleines Demolition Derby, ne? Ich habe gestern Abend eine total aufgelöste Clarisse gesehen, die noch, glaube ich, das kleinste technische Problem hat, also das kleinste in Anführungsstrichen, weil das wird natürlich jetzt nervig, die hat ihren Gernacker verloren, den hatte sie, das passt auch zu diesem, was Coleman gesagt hat, dass es so anstrengend ist, die hat einfach das Ding eingerollt, also gefurlt, und hat es stehen lassen, weil sie in ein paar Stunden wahrscheinlich wieder brauchte. Weil das so ein Ding abzunehmen ist ja nun echt ein Akt, und dann hat er sich von alleine aufgerollt, hat sich verknotet, ist im Wasser, und die war am Boden zerstört, nicht weil sie dieses Segel, was blöd genug ist, jetzt die nächsten Tage irgendwie vermissen wird bei leichtem Wind, sondern weil sie sagt, ich wollte diesen Abdruck von mir, diesen ökologischen Scheißabdruck von mir nicht hier im Meer lassen. Da liegen jetzt 300 Quadratmeter, die war echt den Tränen nah. Aber es gibt ja auch noch andere Fälle, ne? Mikuwa ist mehr, ne?
Naja, gut, andere Fälle. Ich meine, den Ungarn Wörisch, den hat's richtig übel erwischt auch. Das ist ja so sozusagen einer von diesen Underdogs mit sehr, sehr kleinem Budget. Und viele sagen ja auch, haben ja im Vorfeld schon gesagt, der kommt noch nicht mal um Kap Finisterre rum, weil sein Boot wirklich mit aller niedrigsten finanziellen Mitteln wirklich aufbereitet wurde. Der hat auch kaum ein Team gehabt, und dieser Wörisch ist also tatsächlich jetzt kurz vor Madeira gekommen, beziehungsweise er wird jetzt bald sich in Lee von Madeira legen, um dort seine Schäden zu begutachten. Ob er reparieren kann, weiß er noch gar nicht. Also jedenfalls ist ihm der ganz große Gennaker runtergekommen. Und ist zerrissen, also den kann er schon mal vergessen. Er hat aber Bedenken, dass auch seine J2 tatsächlich kaputt gegangen sein könnte im oberen Bereich. Und da muss er jetzt hochklettern. Alles sehr, sehr kompliziert im Endeffekt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er das wirklich alleine irgendwie wird regeln können. Es kommt jetzt natürlich auf die Größe des Schadens an, aber wie stark, wenn der Schaden wirklich so stark ist, auch am zweiten Segel und eben auch am zweiten Vorstag, dann könnte das Ende für ihn bedeuten.
Das wollte ich gerade sagen. J2 ist, glaube ich, deshalb kritisch, weil ich meine, die anderen, wo wir eben drüber sprachen, über Clarisse und so, die ziehen ja eher einen Gennaker oder den Coach, nee, sie hatte den Gennaker 300 Quadratmeter, sprach sie von, an einem eigenen Fall vorne hochgezogen. Richtig. Am Bugspit. Und diese J2 ist eben ein, da rollst du das das J2 Vorsegel auf, aber es hält eben auch noch den Mast, ne? Deshalb, wenn er das was über Punkt. J2 2 erzählt und er sagt da oben, vielleicht ist es nicht nur das Segel, sondern es ist vielleicht auch der Beschlag oben, der einen Schaden hat, dann kippt der ganze Mast irgendwie weg, und das ist natürlich, da kannst du nicht mit weiter segeln, ne? Wobei, ich glaube, er hat ja erzählt, auch ich weiß auch gar nicht, wie es passiert ist, aber er sagte ja, oh, dieses Video ist irgendwie, ne, ist echt, echt gemein, weil er sagt, oh, aber ich habe echt, ist echt was Blödes passiert und ja, in der Nacht und dann sagt, ja, oh, wenn was Blödes passiert, dachte, was weiß ich, ist ihm eine Tasse kaputt gegangen oder so. So hat er das für meinen Geschmack erzählt. Nee, der ist wirklich dann mit dem Mast aufs Wasser aufgeschlagen, ne, in einer krassen Böe, ob ihm da, ja. Manchmal passiert das ja auch, weil der Autopilot irgendwie spinnt und das hat auch Coleman erzählt, dass ihm das kurz mal passiert ist. Also das hört sich jemand, ach ja, nichts dramatisch, und dann ist das aufs Wasser geknallt und dabei hat sich eben der ganze Mist eben verdreht und verdengelt und ich glaube auch einen Schaden am Großsegel. Das hat man zwar ja, im Video auch nicht, ja, so gesehen, ja, ne? Sondern ja, ja. Das eben dabei. Ich habe das Video nochmal nachgeschoben irgendwie auf dem.
Aber
auf
den wird er den Schaden, also da könnte man eventuell kleben und reparieren. Ja. Was ihn beschäftigt, ist dieses J2 und ja, ich weiß nicht. Also alle sind irgendwie skeptisch, auch hier so in Lorient in der Szene, so wenn man da so ein bisschen drüber spricht, weil das ist ja seit gestern schon bekannt. Die sagen alle, wow, ja, wie man das irgendwie wieder auf die Reihe kriegen will, wenn es tatsächlich so beschädigt ist, wie er das annimmt. Das wird schwierig.
Ich meine, aber da wird er ja jemanden treffen, ne? Auf Madeira, ne? Hört sich so an.
Ist das jetzt eine Überleitung zu seiner neuen Freundin?
Nein. Das wollte ich. Du hast gesagt, du möchtest nicht darüber reden, solche Geschichten. Wollte ich gar nicht. Ich wollte treffen. Herr Sorel kommt doch da. Du hast schon wieder eine ganz andere Richtung, die ich dich gar nicht lenke. Ich wollte auch jetzt nicht wieder darüber reden, über das Zitat. Übrigens, ich habe es nochmal nachgeguckt. Manchmal segel ich nackt, was wirklich ja, Sam Davis und nicht mich mehr ausgedacht hat.
Entschuldigung, ich würde da mal gerade mit dem Hund rausgehen, wenn ihr so weiter machen wollt. Ne?
Nein, ich wollte über Herrn Sorel sprechen.
Top-Überleitung.
Hast du auch gesehen, oder? Michael?
Ja, Maxim, dann leg mal los. Erzähl.
Ich dachte eigentlich, du machst das.
Du bist doch der Schadenabwickler bei uns.
Du bist der von der Schadensabteilung.
Ich bin der Schadensabwickler.
Du bist von der Schadensabteilung, genau.
Ja, das wusste ich jetzt gar nicht, aber gut, okay. Maxim Sorel im Endeffekt, der macht mit Sicherheit jetzt gerade, ja, ist er noch da oben? Madeira? Ich habe noch gar nicht mehr geguckt. Nee,
hat er hin? Nee, er ist noch nicht da.
Wo ist er angekommen? Der ist noch nicht da, genau.
Na, jedenfalls, steuert das aber an. Maxim Sorel wird im Lee der Insel, wird er wohl anhalten müssen. Muss hoch in den Mast, hat aber tatsächlich den Knöchel weiterhin stark geschwollen. Er hat sich ja verletzt in dem schweren Seegang rund um Kap Finisterre. Und es ist sehr, sehr fraglich, ob er tatsächlich hochkommt, den Mast. Also man muss sich das ja so vorstellen. Wir haben das ja auch schon am Steg, als in Les Sables de Dologne gewisse Leute gezeigt haben, wie sie den Mast hochklettern werden. Bis zum Lümmelbeschlag haben sie es ja gezeigt. Aber gesehen werden, das ist ja so ein typisches Kletterteil, wo man so den Fuß jeweils in eine Schlaufe reinsetzt und sich quasi mit dem Fuß dann hochschiebt. Und da hat er halt eben Probleme, weil das machst du mit beiden Füßen jetzt mittlerweile. Du hast also auf der linken und auf der rechten Seite eine Schlaufe und er hat halt eben mit dem Fuß, wo er wirklich den Knöchel stark verletzt hat, ganz offenbar Schwierigkeiten, da überhaupt hochzukommen. Das kann sich natürlich alles relativ schnell bessern, weil die haben ja auch Schmerz und was weiß ich was für Gels an Bord. Und der ist ja auch dauernd im Kontakt mit dem Rennarzt. Aber wie er da jetzt wirklich hochkommen wird, um seine Schäden zu begutachten und zu reparieren, das ist eine andere Frage. Da sind wir alle mal sehr gespannt.
Zu diesen Vorrichtungen, wie wir es ja wirklich bei Boris auch gesehen haben, es scheint ja auch da Unterschiede zu gehen, ne? Und das, was du gerade beschrieben hast, ich glaube, das könnte aber schon sein, also beziehungsweise wir gehen davon aus, dass Sorel da bestimmt die Technik hat, die offenbar Boris an den Vortagen hat er ja, wir haben den ja beobachtet, wie er das im Grunde ausprobiert hat. Und Maxim muss, und deshalb sage ich, du bist ja auch Michael Maxim Spezialist, weil du das die letzten Porträts, glaube ich, über ihn geschrieben haben, die wir auch auf Segelreporter veröffentlicht haben, weil er ja, sagen wir immer wieder gerne, den Mount Everest bestiegen hat und als Bergsteiger sollte er die besten Vorrichtungen da zur Verfügung haben und sich auch damit auskennen. Ich glaube nur, Das, ja, ich glaube auch, dass der das mit dem Knöchel sicherlich ein Thema ist. Und ich habe ihn da auch in dem Video, der war ja richtig aufgelöst. Also ist da nicht nur mal eben, oh, ich mache dann gleich mal das Thema, sondern ich glaube, dem geht da aber eher durch den Kopf, dass er dieses Ding, das Thema nicht lösen kann. Also, dass er, wenn er oben das Fallenschloss kaputt ist, wir erinnern uns an Armel Tripon bei der letzten Vonnegut Club, der hat da ewig rumgebastelt, war eigentlich schon dabei, wieder umzudrehen. Dann hat er, irgendwann hat er es dann doch hingekriegt, ganz wilde Reparaturen, und ist aber chancenlos dem Feld hinterhergefahren. Und er liegt ja jetzt auch schon also richtig weit mit fast 300 Meilen zurück. Also das macht den auch fertig. Und er gehörte eben mit seinem Boot, was dann in der alten Apivia-Form gebaut wurde, wo jetzt Clarisse Krämer quasi mit Segel, die alte Kiste von Darlin. Und da gehört er eigentlich mit dazu, da vorne in den Top Ten rumzusegeln. Also wenn er das jetzt nicht löst, dann ist das für den, schon echt der erste richtig große Ausfall.
Hört man dann als Segler-Ehrenmann auf oder sagt, fahre ich halt bummelig hinterher und komme halt in 120 Tagen an?
Ja.
Oder dreht man
Also wir hatten dieses große Thema.
Der macht dann weiter.
Ich denke auch, der macht weiter, aber wir hatten das große Thema, und da konnte ich mich so gut reinversetzen in BU, wenn ihr das beim letzten Mal, haben wir glaube ich auch schon mal kurz angerissen, musste ja zurücksegeln, und dann weil er auch einen Schaden hatte, und nach 2 Tagen oder so, und dann haben sie das repariert, hat auch nochmal ewig gedauert, dann ist er nochmal wieder hinterher gestartet, und da war ja die Frage, mache ich das überhaupt, weil der konnte dann nicht mehr nach vorne segeln, wenn du als Mitfavorit da vorne hinsegelst. Also ich kann's, alles muss so wehtun, da jetzt ist ja nicht jetzt wie Wald- und Wiesenregatta, die ist an einem Tag zu Ende, das ist schon schlimm genug, wenn du da, weiß ich nicht, 5 Minuten zu spät kommst zum Start und fährst hinterher. Aber jetzt so eine dann 80 Tage hinterher und eigentlich kein Rennen mehr zu haben, was dich eigentlich vergessen lässt, dass die Tage vorüberziehen, das muss so brutal sein.
Ganz kurz, wir haben jetzt gerade ungefähr 500 Abonnenten verlieren, die in ihrer Freizeit auf Berge steigen, nachdem Carsten Bergsteigen mit Maskklettern verglichen hat. bevor wir jetzt noch weitere 5000 Abonnenten verlieren, weil wir gar nicht über Boris sprechen, wollen wir mal über Boris sprechen? Als deutscher Podcast?
Ja, müssen wir machen.
Boris ist doch wirklich... Nein, der ist doch gut dabei, oder?
Ja.
Also ich finde es super, super. Also... fährt vorne mit, ist vorbereitet irgendwie, und man hofft ja immer so, also es ist in meiner ich habe ja nicht mal ein Sportboot See, in meiner Vorstellung denke ich, wenn er es so bis Kapstadt runter schafft, da mitzuhalten, dann kommt ja seine große Lieblingsautobahn. Ne?
Ja, da sprechen natürlich alle drüber, das kann er wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören, aber natürlich ist es so, und da soll das Schiff auch funktionieren. Deshalb ist jetzt, hast du vollkommen recht, also wo Boris jetzt gerade segelt, das ist, glaube ich, genau da, wo er noch einen Abstand hat, dass er da unten seine Stärken ausspielen kann. Und wir haben es ja schon gesehen, also bei dem in dieser Starkwindphase ist ja nicht nur da unten im Southern Ocean, und generell, wenn jetzt viel Wind ist und Welle, das hatten wir ja auch schon bei den Atlantikregatten gesehen, auch besonders bei der Regatta nach New York, da hat es ja dann irgendwann, völlig ungewöhnlicherweise war Rückenwind und hat richtig gekracht, und da ist er ja an den besten Leuten da irgendwie vorbeigefahren, und da hat er es schon gezeigt, dass es natürlich auch auf dem Atlantik geht. Und da war er jetzt auch stark. Und in der Phase jetzt gerade Cap Finisterre hat er nach einer schwierigen Anfangsphase, hat er sich da echt richtig gut rangearbeitet und hat auch ein paar gute taktische Entscheidungen getroffen. Was ich jetzt auch cool finde, im letzten Update-Video hat er dann aber auch jetzt zuletzt offen zugegeben, oha, das war nicht so cool, weil er jetzt in seinen Schlachter nach Westen rausgefahren ist und mit Yannick Bestaven, mit dem Titelverteidiger, der sich ein bisschen weit rausgearbeitet hat, und hat das ja auch geschrieben oder versucht auszuarbeiten. Louis Burton ist halt auf der anderen Seite ein bisschen länger gefahren, der war nachher deutlich vorne. Das hat er so gut erzählt, hat gesagt, okay, das war Mist. Aber er ist wieder dran, und bei Madeira war er dann auch wieder dran, muss allerdings, hat jetzt gerade wieder ein bisschen zu kämpfen. Also er ist durch diese Flautenphase da nicht besonders gut durchgekommen, und sein Durchschnittsspeed ist jetzt auch in den 24 Stunden, da ist er eigentlich der schlechteste von den Top 10 da gerade. Ist eigentlich nur noch Lynn Verne, der liegt dahinter nach seinem extremen Peak. Ist er gerade richtig langsam, aber ist natürlich durch seine taktische Positionierung ist er da auf Platz 2 trotzdem vorgefahren. Das sagt nicht immer was aus, dieser Speed. Aber Boris hat er jetzt ein paar Mal, hat auch so ein paar Stillstände gehabt. Also wahrscheinlich muss man sich vorstellen wie bei Gutschalt. Aber er ist eben da dran. Und das ist ja, wenn man jetzt, ich glaube, so Abstand ist jetzt auf knapp 80 Meilen irgendwie angewachsen. Ich glaube, das geht alles noch. Und so wie man sich das ansieht, die segeln ja durch so eine Art Korridor da an den Kanaren vorbei. Da werden jetzt bald noch ein paar Halsen kommen. Und von hinten scheint der stärkere Wind nachzudrücken. Und da ist er direkt vorne dabei. Ist ja auch so eine Lieblingsposition, habe ich manchmal das Gefühl, dass er muss nicht vorne da die Pace machen, kann so von hinten ein bisschen gucken und sobald die Bedingungen sind, drückt er auf den Gashebel und hat offenbar auch die Möglichkeiten von seinem Boot. Er muss nicht jetzt den genialen Schlag machen, sondern wenn er einfach guten Wind findet und dann ist seine Technik so weit ausgereift, dass er eben schneller ist als viele der Gegner gerade aktuell.
Das wollte ich fragen. Das ist schon, also mir kommt schon so vor, als ob das so seine Strategie ist. Ich fahre da mal, lass mal die anderen 6, 7 vorfahren, ich fahre da hinterher. Bleib dabei hinterherfahren. Es ist jetzt so einfach gesagt, aber ja. Ich nehme jetzt noch nicht das Messer zwischen die Zähne und mache jetzt nicht alles, sondern ich muss da irgendwie gut mit durchkommen und meine Zeit kommt noch. Das ist, also so vermute ich manchmal, weil das war ja eigentlich bei dieser Transat-CSC auch so. Ihr wisst, da haben sie ja schon alle aufgeregt, dass er nicht Gas gibt und dass er nicht angreift und sowas am Anfang.
Aber ich glaube, man kann gar nicht von angreifen und so reden, weil er kann sich das nicht erlauben, den noch viel, viel weiter wegfahren zu lassen, weil es könnte ihm auch mal irgendwo wieder so ein Loch oder sonst irgendwie was passieren. Gerade jetzt in den nächsten, auf den nächsten Seemal, beziehungsweise auf den nächsten paar Tagen, in den nächsten paar Tagen. Viel wichtiger ist, dass er tatsächlich halt eben auch weiß und immer wieder im Vergleich sieht, dass sein Boot genauso schnell oder teilweise sogar schneller ist als die Konkurrenz. Und wenn er wirklich nah dran bleibt, so wie jetzt, das ist völlig in Ordnung, dann hat er genau die Chancen, die Carsten eben beschrieben hat. Aber ich glaube, so, dass er so denkt, naja, also ich lasse jetzt die anderen mal vorfahren, wie du das gerade gesagt hast, Stefan, und dann greife ich an. Ich weiß nicht, ob er sich das erlauben kann.
Ja, ich meine jetzt nicht, dass er jetzt volle Pulle und volles Risiko geht und komplett hart segelt. Ja. Also ich glaube, dass er sich schon noch kontrolliert zurück. Wie hat immer Otto Rehhagel, kontrollierte Offensive.
Ja, das ist wahrscheinlich, das kann man vielleicht so sagen, aber haben wir ja vorher ja auch schon drüber gesprochen. Gerade jetzt, es geht ja, also dieses bisschen Zurückhalten, da hat ja Lynn Verne auch drüber geredet, er ist ja eigentlich da nur so weit nach Westen gefahren, weil er eigentlich dem ärgsten Wind aus dem Weg gehen wurde und war dann trotzdem, finde ich schön, wenn man einem dem Wind aus dem Weg gehen will und dann den Speed-Rekord bricht.
Ja, mache ich auch immer. Also Speed-Rekord nicht, aber den Wind aus dem Weg gehen.
Genau. Also das, und dann hat er ja eigentlich gesagt, ich habe eigentlich ein bisschen gedrosselt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, schon in der Richtung, dass man auch sagt, ob gehe ich jetzt volles Risiko oder nicht. Und zwischendurch hat auch mal Richomme gesagt, oha, da war ich. Ich hatte eigentlich ein bisschen wenig Segel genommen. Nachher habe ich gesagt, ey, jetzt muss ich doch mal ein bisschen Gas geben und war dann hat sehr lange die großen Tücher irgendwie stehen lassen, ist dann auch irgendwie vorgeballt und sagt, oha, dann sagt er, dann muss ich vielleicht doch mal ein bisschen weniger machen. Hat er Angst vor seiner eigenen Courage so ein bisschen. Also dieses Abwägen, das gibt es schon, aber natürlich jetzt nicht von im Sinne von, ja, ich mach mal ein bisschen langsamer, weil dann habe ich nachher noch mehr Ausdauer. Also die sind ja schon, ist einfach, wenn die Phase so ist, dass die segeln ja quasi der Route, vorgegebenen Route auf ihren Instrumenten hinterher. Also die Software, die ja den optimalen Kurs ansagt auch. Das ist ja nicht so ungewöhnlich, dass du jetzt hier irgendwie was Besonderes aus, sondern du musst ja auch so nur aus, was heißt nur, du musst aus Optionen wählen, dann noch deine Erfahrung. und dann dem hinterher segeln. Und wenn der Routenvorgeber, wenn dieses Andrena Software vorgibt, ey, du musst jetzt hier 10 Halsen gleich fahren oder fahr lieber einen Schlag rüber und dann nur eine Halse, bist aber dann vielleicht ein bisschen langsamer, dann muss man das, glaube ich, austesten. Aber dann, dadurch kann man jetzt variieren. Aber wenn er sagt, du musst Halsen, dann ist da keine Pause angesagt, dann bist du da am Ende und dann kannst du auch nicht pennen und, naja, also das ist relativ schwer, da glaube ich, so eine unterschiedliche Herangehensweise jetzt zu dokumentieren, im Sinne von, ich halte mich jetzt ein bisschen zurück. Also da geht die Post manchmal vorne ab und da musst du ständig dranbleiben. Und das ist eher, was wir eben besprochen haben mit diesem Figaro-Style, dass das auch gerade der Fall ist.
Habt ihr irgendwelche Enttäuschungen oder Überraschungen von den gibt's da was? Oder würdet ihr sagen, läuft eigentlich alles nach so, wie es eigentlich erwartbar war?
Doch, du mal, Michael, was ist deine größte Enttäuschung? Also
jetzt, was die Platzierung anbelangt, muss ich sagen, es ist ja fast wie vorhergesagt so irgendwie. Ne? Wir haben wahrscheinlich alle Boris ein bisschen weiter vorne vermutet gehabt, aber er hat ja keinen Anschluss verloren oder so. Und das ist alles wunderbar. Also ich denke schon, dass es eigentlich wenig überraschend ist, wer da im Moment gerade vorne rumsegelt. Sam Gutschalt, den finde ich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen überraschend. Aber er hat auch in den letzten Regatten gezeigt, dass er immer vorne dabei sein kann mit dem älteren Boot von Thomas Rouillon. Also insofern von meiner Seite her wenig Überraschungen.
Also wir meinten eigentlich eher negative Überraschungen, ne? Oder?
Positiv wie negativ. Ich finde Coleman, nicht weil ich ihn sympathisch finde, aber ich finde, Sam Davies fährt relativ weit hinten. Ja, was ich glaube, rauszulesen, manchmal ist es ja auch besser, oder kann man das ja gut analysieren, nicht was Leute schreiben, sondern was sie nicht schreiben. Violette Orange, die sich da irgendwie gut macht, ich meine Gott, die ist irgendwie jung und ist neu dabei, aber ich glaube, die hat gut zu tun, weil die postet auf Instagram, glaube ich, also überhaupt nichts Neues. Da kommt, ich habe von der noch nichts gesehen.
Das ist selten. Das ist
wirklich ja selten. Genau. Und es wird ja einen Grund haben, wahrscheinlich.
Ja, mit Sicherheit.
Aber klar, ich glaube, die hat natürlich auch jetzt die letzten Tage echt zu tun gehabt. Aber die ist ja dabei und
ist
alles gut. Bisschen, genau, ne? Genau.
Ja, wobei war sie ja oft in den vergangenen Rennen. Also die muss jetzt ihr Licht auch nicht unter den Scheffel stellen, wie man das so schön sagt. Also da gehörte sie oft zu den besten Nicht-Foilern und kann sich da auch wirklich Hoffnungen machen, bester Nicht-Foiler zu sein. Ist ja so ein Rennen im Rennen, muss man einfach sagen. Auch wenn wir zwei Neubauten als Nicht-Foiler haben, eben mit Bayon und Le Cam. Aber, und da war sie schon ein bisschen hinterher. Aber jetzt, wenn ich den Tracker so angucke, da ist sie, glaube ich, hat sie auch wieder so bei Madeira so den Anschluss gefunden, hat er ein bisschen aufgehöhlt. Aber um das jetzt nochmal aufzugreifen, also wäre mich ja total, ja, also enttäuscht oder finde ich schade. Was ist denn mit Frau Joschke? Also die ist jetzt.
Ja, stimmt, die ist.
35.
Ja, die hat schon 310 Mal einen Rückstand. Ja, habe ich auch
weißt
gedacht,
du was, Michael? Hat
ja, sie ja, Frau Joschke, nichts gelesen? Wie du sagst, also sie enttäuscht, sagen wir mal, hier jetzt in der Szene eigentlich niemanden. Sie wissen alle, dass sie Angst, Bedenken, ne? Also Angst, das Wort Angst wird ja selten benutzt, aber Bedenken vor dieser ersten Front hatte, auf Höhe Cap Finisterre, und sie ist da reingefahren. Das sieht man übrigens auch auf ihrem ersten und bisher einzigen Video, das sie gepostet hat. Das war vor der Front, und da redet sie davon, da kommt jetzt gleich was auf mich zu und so, und ich muss mich innerlich vorbereiten und so weiter und so fort. Sie ist, glaube ich, jetzt erstmal saufroh, dass sie da ohne Schäden durch ist. Sie ist richtig gut, sie ist durch, sie hat keine Schäden an Bord und sie hat das jetzt irgendwie geschafft. Und ich glaube, sie will jetzt einfach, sie will um die Welt rumkommen ohne Schäden. Weil diese letzte Weltumsegelung, also die Vendée Globe, da wo sie dann ja, obwohl sie eine sehr, sehr gute Southern Ocean Etappe hinter sich gebracht hat, was heißt Etappe, also einen Southern Ocean Bereich hinter sich gebracht hatte, ist sie dann ja doch mit einem Kielschaden, musste sie ja ausscheiden. Und das sitzt ihr noch in den Knochen. Die will einfach mit einem korrekten, noch instand gehaltenen Boot um die Welt kommen. Und ja, jetzt kam die Front halt ein bisschen früh für sie. Ich denke mal, ohne sie jetzt großartig verteidigen zu wollen, aber ich denke wirklich, dass sie jetzt so in den etwas moderateren Situationen aufholen wird. Ich hoffe es für sie, ich hoffe es schwer.
Und ich finde,
Aber
wer auch gut dabei ist, ist hier der Huhnsegler, ne? Gorexo D.
ja, von dem gibt es
Stimmt.
aber auch, von dem gibt es ja eine witzige Story.
Ja.
Der ohne Huhn segelt.
Ja, der ohne
Ex-Huhnsegler,
Huhnsegler, genau. Man muss
ne?
wirklich sagen, der ohne
Muss sein
Huhnsegler.
ohne.
Aber das ist
Ja.
ja auch einer, der geschädigt wurde jetzt. Da hat man gar nicht so richtig von geredet. Dem ist der Spie, der große Spie, ins Wasser gefallen. Er hat ihn aber zwar wieder rausgeholt. Irgendwie hat er das geschafft. Also ehrlich gesagt, das ist mir vollkommen schleierhaft, wie man das schafft, ne? Wenn der große Spie im Wasser ist, wie man den wieder rauskriegt. Aber gut, er hat es geschafft. Er hat allerdings noch nicht kontrolliert, was kaputt ist. Und ja, ein kleinerer asymmetrischer Spinnaker ist ihm wohl auch noch ins Wasser gefallen. Da ist wohl ein Riss drin, den er aber wohl reparieren kann. Und dann erklärt er das alles so im Video. Und dann auf einmal sagt er: Ach, jetzt habe ich aber mal so richtig Lust auf eine Pizza. Das wäre es jetzt. Wenn ich jetzt so mich zur Belohnung eine Pizza. Und dann taucht er ab unter Deck und kommt tatsächlich mit einer Pizza hoch. Es ist allerdings
Outside
also es ist eine
Assistance ist
gebackene
das.
Pizza, aber sie ist kalt. Und
Ach,
haben ihn irgendwelche
okay.
Kumpel haben ihm die Pizza da unten drin versteckt. Er hatte sie wohl in der Nacht zuvor gefunden, geruchstechnisch. Und ja, und dann hat er dann da angefangen, die kalte Pizza zu essen.
War
Und
das
dann war das gut, dann war das Leben auch wieder völlig in Ordnung. War alles wieder gut.
Hühnchenbrust drauf zufällig?
Ja, genau, mit Poulard oder wie heißt das?
Du musst doch immer noch mal einen draufsetzen.
Ja, genau.
Aber
Pizza Monique. Pizza
ich wollte
Monique war
zu
das.
Pizza Monique. Genau, zu Sourin noch, ich meine, ich hab den ja erlebt bei dem Start oder auf den Pontons, und da war ja direkt vor Boris Herrmann, ist er ja quasi den Steg runter, und Boris, während er so mit Kaffee stand und so, und dann ist der Typ, hat das ja richtig, diesen Steg runter auf diesen Pokal zu, der ist runtergerannt,
Mit Klimmzug,
ist
ne?
dann, genau, ist an diesem, wie nennt man das, an diesem Türrahmen, wo es zum Steg runter geht, irgendwie noch, hat sich dran gehängt, noch hat zwei, drei Klimmzüge gemacht und dann weiter. Also es ist einfach eine lässige Show, ich habe den so live ja auch noch nicht gesehen, aber Michael hat oft von ihm irgendwie erzählt. Und naja, und wir
Ja,
haben
der
auch
ist
viel
cool.
drüber geschrieben. Ich wusste ja nicht, ich dachte immer genau, das ist der Huhnsegler, und dass der ein Abenteurer ist, also irre Sachen gemacht, wer das mal bei uns nachlesen möchte. Aber dass der auch ein Regattasegler ist und auf dem hohen Niveau ja auch segelt. Also ja, Hut ab, und ich glaube, mit dem werden wir noch viel Spaß
Ja,
haben.
glaube ich auch. Und vor allen Dingen sensationell. Ich meine, der segelt jetzt, hat 200 Seemeilen Rückstand, segelt
Ist
so
gut
in so einem
dabei.
Feld mit irgendwie Torquay, Piper, Atanasio und so. Also der ist wirklich, weißt du, hat auch nur 40,
Vor
40
Hublot.
vor Hublot, genau, und hat irgendwie, weiß nicht, 40 Seemeilen Rückstand auf Sam Davies oder sowas. Also der ist dann auch wirklich
Ja.
in, ich finde es halt wirklich sensationell. Der ist halt geboren, um zu segeln, offenbar, ne? Ich meine, man muss ja sagen, der hat
Scheint so zu
angefangen
sein.
mit diesem Kauf und ist dann um die Welt gesegelt, ne? Der konnte überhaupt nicht segeln, hat sich das Boot gekauft, ist um die Welt gesegelt mit Huhn, und jetzt fährt er eine Vendée mit. Also wenn der durchkommt, egal auf was für ein Platz,
Ist das ein Hammer?
ist das ein Hammer.
Ist
Ja, Wahnsinn.
Wir haben doch sogar in Les Sables, Michael, du hast mir das noch gezeigt, sein Ruderboot gezeigt. Was ist der über Atlantik gerudert auch, ne? Mal eben
Ja,
so
zweimal.
zwischendurch.
Ja, einmal hin und einmal
Zweimal.
zurück.
Wahnsinn.
Das ist
Ja.
so der Hammer.
Ja. Ja.
Aber der
Weil Segeln
schon.
wurde ihm irgendwann zu doof. Das ist zu
Ja.
wenig athletisch gewesen. Er fand, er hätte ein bisschen zu viel Gewicht angesetzt, und jetzt ist er mal eben gerudert.
Dann
Und
gehen wir mal über den
bei
Atlantik.
der Rückkehr, vom Rudern war er ja tatsächlich, er war ja beim Rudern, er war 3 Wochen lang, hatte er keinerlei Kontakt mehr zu egal wem. Da ist
Ja.
irgendwie seine Kommunikationsmittel sind ausgefallen. Da dachten ja schon alle, der sei jetzt irgendwo, ja, wäre
Stimmt.
jetzt
Haben
hinüber.
wir auch drüber
Ja, und dann kam er
gesprochen.
irgendwann, kam er dann an, und ja, fertig, hier bin
Krass.
ich. Und also der ist schon ganz speziell, und der hat
Ja.
wirklich was drauf.
Coole Leute segeln da mit ihm. Ich
Ja.
finde, alle haben mal was zu erzählen.
Alles sehr
Ja.
cool. Also,
Genau.
war's das für heute, oder? Was sagt unser Moderator?
Was sagt unser Moderator? Der ist gar nicht da, der ist gerade eine rauchen, oder was?
Ich glaube auch, ja.
Ich
Der
habe
ist
die
jetzt eine rauchen gegangen.
ich hab gemutet, habe die ganze Zeit geredet. Ich schneide das nicht aus. Ich habe die ganze Zeit gelabert, Und ich, ich denke, warum reden die denn über mich? Ich war auf Mute.
Ach so.
Ich wollte sagen, ich sagte vor 3 Minuten, sagte ich, wenn ich das, wenn ich vor 14 Minuten Tschüss gesagt hätte, wären wir unter einer halben Stunde gewesen. Wir sind schon wieder sehr lang. Ich würde das abschließen mit einer Aussicht auf die kommenden Tage. Was erwartet uns jetzt, Carsten? Wenig Wind wahrscheinlich, ne?
Genau, wie ich schon sagte, das scheint aber eher noch, die müssen in so einem Korridor da an den Kanaren vorbei halsen hin und her. Also es wird spannend, da können sich große Verschiebungen ergeben, aber dann wird es langsam immer weniger windiger. Wir nähern uns ja den Doldrums, da wird schon geguckt, wo fahre ich durch oder nicht. Also das wird noch spannender. Dann gibt es auch, ja, so eine kleine, ja, man kann jetzt glaube ich noch nicht von Vorentscheidung sein, aber es ist schon eine wichtige Barriere, die die Teams da überwinden müssen. Da gibt es noch bestimmt einige Überraschungen.
Dann sehen wir uns in Kürze wieder oder hören uns wieder.
Wir hören uns besser.
Ich wollte gerade sagen, für eine lange Folge. Das war ja fast schon eine lange Folge. und dann sage ich danke und tschüss und bis die Tage.
Von meiner Seite. Tschüss. Bis ganz bald wieder. Macht's gut.
Ciao, ciao. Ciao. Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com